HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
Terroralarm im Herzen Londons.
And I saw one person down, then another. And I saw five people in all down on the tarmac and on the pavement.
Das Auto ist einfach in die Passanten gerast. Innerhalb von 10 Sekunden hat er einen nach dem anderen umgefahren.
10 seconds between.
We have searched 6 addresses and made 7 arrests. The inquiries in Birmingham, London and other parts of the country are continuing.
Leider müssen wir heutzutage damit leben, dass so etwas passiert.
Was mich in besonderer Weise berührt, ist, dass das der Jahrestag des Anschlags in Brüssel ist.
Never giving in to terror.
Niemals werden wir dem Terror nachgeben, niemals den Stimmen des Hasses und des Bösen erlauben, unsere Gesellschaft zu spalten.
To drive us apart.
Das ist der Tag, auf den wir uns vorbereitet hatten, aber von dem wir gehofft hatten, dass er nie kommen würde, sagte der Chef der Antiterroreinheit von Scotland Yard, Mark Rowley, gestern Abend nach einem terroristischen Anschlag in London. Und dieser Anschlag geschah am 1. Jahrestag der Anschläge von Brüssel im vergangenen Jahr. Zufall? Der Attentäter war zunächst auf der Westminster Bridge mit einem Auto in die Passanten gerast. Später krachte der Wagen in den Zaun des Parlaments. Am Eingang des Gebäudes dann, den die Abgeordneten benutzen, stach der Attentäter einen Polizisten nieder, der an seinen Stichverletzungen starb. Der Täter wurde von 2 Polizisten in Zivil erschossen, nachdem er zunächst aufgefordert worden war, sich zu ergeben. Insgesamt starben bislang 4 Menschen, darunter der Attentäter, mehr als 40 wurden zum Teil schwer verletzt. Wie zuvor in Nizza und Berlin verwendete der Attentäter sein Fahrzeug als Waffe und folgte damit einem Muster. Er war laut Behörden vom internationalen Terrorismus inspiriert. Der Islamische Staat hat sich im Laufe des Tages nun zu diesem Anschlag bekannt, was von den Behörden bislang noch nicht bestätigt wurde. Und man weiß auch inzwischen, dass der Attentäter gebürtiger Brite war. Er war wegen gewalttätigem Extremismus, so lautet der Wortlaut, im Visier des Geheimdienstes gewesen, wurde aber offenbar als Randfigur eingestuft. Dieser Mann traf London mitten ins Herz. Zielscheibe war das britische Parlament in Westminster, das älteste Parlament der Welt, das als Symbol für westliche demokratische Werte steht. Mit Hochdruck sind die Ermittlungen der Tat heute fortgesetzt worden. Die Polizei nahm nach Durchsuchungen 8 Personen, unter anderem in London und Birmingham, der Hochburg der Islamistenszene in Großbritannien, fest. Ob sie in Verbindung mit dem Attentäter stehen, ist nicht bekannt. Den Tag fasst für uns Stefanie Pieper zusammen.
We shall now observe a minute's silence.
Gedenken, Schweigen, Trauer. Am Tag nach dem Tag des Terrors beginnen die Abgeordneten ihre Sitzung im Parlament, das gestern Ziel des Anschlags war, mit einer Schweigeminute für die Opfer, für die 3 Toten und die rund 40 Verletzten. Premierministerin Theresa May sagte zum Auftakt der parlamentarischen Debatte, ein Akt des Terrors werde es nicht schaffen, die Demokratie zum Schweigen zu bringen.
Yesterday, an act of terrorism tried to silence our democracy. But today we meet as normal to deliver a simple message. We are not afraid.
Scotland Yard hat den Attentäter inzwischen als Khalid Massoud identifiziert. Geboren in Kent in Südengland, lebte der 52-Jährige demnach zuletzt in Mittelengland unter verschiedenen Namen. Er war nach den Worten Mays vor einigen Jahren auf dem Radar des Inlandsgeheimdienstes MI5 aufgetaucht, galt jedoch als Randfigur und stand zuletzt nicht auf der Liste potenzieller Gefährder. Massoud war nach Angaben der Polizei mehrfach vorbestraft wegen verschiedener Delikte. Eine unmittelbare Gefahr weiterer Angriffe, so die Regierungschefin, sähen die Sicherheitsbehörden nicht.
It is still believed that this attacker acted alone. And the police have no reason to believe there are imminent further attacks on the public.
Bei Razzien in London, Birmingham und andernorts nahmen Antiterrorspezialisten 8 Menschen fest. In welcher Verbindung sie zu dem getöteten Angreifer standen, dazu machte die Met Police keine Angaben. Das Auto, mit dem der Täter auf der Westminster Bridge mehrere Menschen überfuhr, stammt von einer Mietwagenfirma aus Birmingham. Für Usama Hassan von der britischen Quilliam Foundation, die islamischen Extremismus bekämpft, kam der Anschlag in London nicht überraschend.
Wir wissen noch nicht, ob es eine direkte Verbindung zum IS gibt, ob der Täter ein einsamer Wolf war oder Teil eines Netzwerks einer Zelle. Der IS ist aber mindestens indirekt verantwortlich, weil er in seinen Propagandavideos immer wieder zu solchen Taten anstiftet.
Filme, in denen der IS seine Anhänger dazu aufruft, PKW oder LKW als Waffen zu nutzen. Mit dem Problem der Homegrown Terrorists sah sich Großbritannien erstmals 2005 konfrontiert, nach den islamistischen Selbstmordanschlägen in London. Den Opfern des Angriffs gestern sprach Königin Elisabeth ihr Mitgefühl aus. Ihre Gedanken und ihre Gebete seien bei all jenen, die von der furchtbaren Gewalt betroffen sind, erklärte die Queen. Auch Kate, die Herzogin von Cambridge, sprach bei einer Rede in London allen Betroffenen ihre Anteilnahme aus.
I know that you'd all want to join me in sending our thoughts and prayers to all those sadly affected by yesterday's terrible attack in Westminster.
Unter den zahlreichen Verletzten, die aus 11 Ländern kommen, ist auch eine Deutsche, wie das Auswärtige Amt bestätigte. Mehr als 2 Dutzend Menschen werden noch in Krankenhäusern behandelt. Mehrere von ihnen sind schwer verletzt. Die Westminster Bridge ist wieder für den Verkehr geöffnet. Doch mehrere Straßen rund um das Parlament sind noch abgesperrt. Die Polizei zeigt landesweit mehr Präsenz. Vor allem dort, wo sich viele Menschen aufhalten, etwa an Bahnhöfen und Flughäfen. Die London jedoch zeigen sich vom Terror weitgehend unbeeindruckt und gehen ihrem Alltag nach.
Der Tag in HR2 Kultur. Michael Götschenberg, Terrorismusexperte der ARD. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Der Täter ist ein 52-jähriger vorbestrafter Brite namens Khaled Massoud. Er war den Behörden bekannt wegen so wörtlich gewalttätigem Extremismus. Und dennoch soll er eine Randfigur gewesen sein. Das hört sich für mich erst einmal wie ein Widerspruch an, weil er ja nun gewalttätig wurde. Hat man die Gefahr, die von ihm ausging, vielleicht unterschätzt?
Nun, ehrlich gesagt, erinnert mich dieser Fall ein bisschen an den Fall Anis Amri, den wir hier in Berlin hatten, wo wir es auch mit jemandem zu tun hatten, den die Sicherheitsbehörden sehr intensiv auf dem Schirm gehabt haben, der aber dann trotzdem einen Anschlag verübt hat. In der Rückschau muss man mittlerweile sagen, weil man die Gefahr, die von ihm ausging, wahrscheinlich falsch bewertet hat. Es mag sein, dass Khaled Massoud nicht so engmaschig von den britischen Behörden im Vorfeld überwacht worden war wie Anis Amri. Aber auch hier haben wir es wahrscheinlich mit einer Fehleinschätzung zu tun seitens der Behörden, was die Gefährlichkeit dieses Mannes betrifft.
Die britischen Sicherheitsbehörden hatten gestern auch sehr schnell von einem terroristisch inspirierten Anschlag gesprochen. Mittlerweile hat sich auch der Islamische Staat zu diesem Anschlag bekannt. Das tut er gern, könnte man zynisch bemerken. Aber welche Fakten sprechen dafür?
Ja, ich werde im Moment noch sehr vorsichtig, was diese Bekennerbotschaft des IS betrifft, ob die wirklich echt ist und wenn sie echt ist, ob sie glaubwürdig ist. Sie enthält kein Täterwissen. Das ist eigentlich immer so der entscheidende Punkt, an dem man dann feststellen kann, ob der IS nur hier etwas für sich reklamiert, was er schon sehr oft getan hat, ohne dass es irgendeine Verbindung zwischen Attentäter und IS gegeben hat, oder ob es diese Verbindung doch gegeben hat. Allerdings hat uns der IS in der Vergangenheit auch schon an der Nase herumgeführt, dahingehend, dass IS-Bekennerbotschaften für unglaubwürdig eingestuft wurden. Und da tauchte einen Tag später ein Bekennervideo des Attentäters auf, das auch wiederum der IS verbreitete und damit die Zweifel an der Glaubwürdigkeit wieder beseitigen konnte. Also da sind wir noch in einer Phase, wo das noch ziemlich offen ist.
Wieder einmal wurde das Fahrzeug als Waffe benutzt, so wir haben es gerade angesprochen, auf dem Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche am 19. Dezember des vergangenen Jahres und auf der Promenade in Nizza am 14. Juli, da war es ein LKW. Heute versuchte in Antwerpen ein Mann mit seinem Wagen in eine Menschenmenge zu fahren. Die Polizei hat ihn festnehmen können. Im Fahrzeug wurden auch Stichwaffen, ein Gewehr und ein Kanister mit unbekanntem Inhalt gefunden. Das scheint mittlerweile ein Muster zu sein. Ein Muster des IS?
Ja, so ist es. Im Endeffekt realisieren diese Menschen Anschlagsszenarien, die der IS seit geraumer Zeit schon propagiert, zum ersten Mal im Jahre 2014, seitdem immer wieder, dass er nämlich seine Anhänger weltweit dazu auffordert, Anschläge mit diesen sehr einfachen Mitteln zu verüben, wenn sie eben nicht in der Lage sind, sich Waffen oder Sprengstoff zu besorgen oder nicht wissen, wie man damit umgeht. Und das ist ja das Perfide an diesen Anschlagsszenarien. Sie sind für jedermann zu realisieren. Und wenn die Personen entsprechend sich radikalisiert haben und an dem Punkt sind, dass sie das tun wollen, dann können sie das eben jederzeit. Und das Problem ist für die Sicherheitsbehörden, dass man einen solchen Anschlagsplan im Vorfeld fast unmöglich erkennen kann. Mhm. Erkennen kann man Anschlagspläne immer dann, wenn darüber kommuniziert wird oder wenn aufwendige logistische Vorbereitungen nötig sind. Und beides ist in solchen Fällen eben meist nicht der Fall.
Lassen Sie uns bei diesem Punkt noch einmal bleiben. Die Sicherheitsbehörden in Großbritannien sind ja ganz weit vorne, was die Maßnahmen gegen den Terror betrifft. Seit einigen Jahren wurde die Sicherheitsstufe 2 verhängt. Dennoch stellt sich natürlich die Frage, wie konnte das sein, dass der Attentäter relativ ungehindert mehrere Menschen erst überfahren konnte. Ich denke, das kann man nicht verhindern. Und dann aber einen Polizisten vor dem Parlamentsgebäude, dem britischen Regierungssitz, ersticht. Die Gegend um Westminster gilt als die am besten gesicherte des Landes. War es vielleicht mit der Sicherheit in der Stadt doch nicht so weit her?
Ja, das ist dann immer die Frage, wie viel Sicherheit im öffentlichen Raum will man und welchen Preis ist man bereit dafür zu zahlen? Es ist natürlich auch kein schönes Zeichen, wenn man gerade dieses Parlament in einen Hochsicherheitstrakt verwandelt und einen, wer weiß wie großen Ring darum zieht. Ich kann nur sagen, hier in Berlin wäre dasselbe jederzeit möglich. Da könnten Sie, wenn Sie es darauf anlegen, wahrscheinlich sogar mit einem Fahrzeug bis ins Kanzleramt fahren. Auch hier ist es mit den Sicherheitsvorkehrungen am Ende so weit nicht her. Aber das ist im Endeffekt immer die Abwägung. Vielleicht. Wie viel Sicherheit will man, um welchen Preis?
Vielleicht hat das jetzt gerade jemand gehört. Michael Götschenberg, Terrorismusexperte der ARD, haben Sie ganz herzlichen Dank. Auch literarisch werden islamistische Terroranschläge gerne verarbeitet. Der britische Schriftsteller Chris Cleeve wurde über Nacht berühmt mit seinem Debütroman Lieber Osama. Der Roman erschien 2005. Er handelt von einem schweren islamistischen Terroranschlag im Herzen von London. Und durch Zufall kam dieser Roman an dem Tag in die britischen Buchläden, als aus der Fiktion brutale Realität wurde, am Tag der Terroranschläge auf die Londoner U-Bahn. Lieber Osama, so beginnt die Ich-Erzählerin des Romans ihren Brief an Osama bin Laden. Bei einem Terroranschlag auf das Londoner Arsenal-Stadion hat sie zuvor außer ihrem kleinen Sohn auch ihren Mann verloren, einen Experten für Sprengstoff.
Mit einem Mann beim Sprengmittelräumdienst, da wünschst du dir, dass alles so bleibt, wie es ist, dass nie was passiert. So sitze ich die halbe Nacht vor dem Fernseher und hoffe, es bleibt langweilig. Nachts gucke ich immer BBC, nie die privaten, weil mich die viele Werbung nervt. Frauen mit tollen Haaren, die dir erzählen, wie dieses oder jenes Shampoo Spliss verhindert. Na, das kommt einem schon ein bisschen komisch vor, wenn man bloß wissen will, ob sein Mann vielleicht von einer Bombe zerrissen worden ist. Heutzutage findet man in London ja jede Menge Bomben. Vor allem, wenn einer eine Botschaft an die Nation hat, aber keine Chance, in die Richard und Judy Show zu kommen. Da ist es schon einfacher, ein paar alte Nägel und Schrauben in eine Nike-Tasche voll Düngemittel zu packen. Viele einsame Wichser in dieser Stadt basteln heute an irgendwelchen Bomben, Osama. Ich hoffe, du bist stolz auf dich. 4 bis 5 pro Woche können die Cops entschärfen, 1 bis 2 gehen hoch und reißen Löcher in die Leute. Und oft erwischt es dabei die Beamten am Einsatzort. Aber das zeigen sie in den Nachrichten nicht, weil dann die Leute erst recht die kreischende Panik kriegen würden.
H2, der Tag mitten ins Herz London und der Anschlag. Egal aus welchen Motiven der Attentäter von London dieses Mal handelte, ob in geistiger Verwirrung oder aus terroristischen Motiven, solche Taten verlieren dadurch nicht ihren Schrecken. Sie verankern sich im kollektiven Gedächtnis, machen uns Menschen als Mitglied offener Gesellschaften unsicherer. Die Wirkung des Terrors entfaltet sich nicht nur in der eigentlichen Tat, sondern vor allem auch in der Symbolik des Ortes. Auch dieses Mal war es wieder ein besonderer Ort, das britische Parlament, das für Freiheit und Demokratie steht. Das Unterhaus verurteilte dort einen König zum Tode, wurde Zeuge der Ermordung eines Premierministers und erklärte Kriege gegen Länder auf der ganzen Welt. Oliver Glab, der es selbst von innen kennt und einmal auf der Zuschauertribüne saß, erzählt uns seine Geschichte.
Es ist eines der berühmtesten Fotomotive der britischen Hauptstadt. Im Vordergrund die langgestreckte Westminster-Brücke und hinten links am anderen Themseufer der Westminster-Palast. Ein beeindruckender Bau in neugotischem Stil mit mehreren stattlichen Türmen. Einer riesigen mittelalterlichen Burg nachempfunden, aber in Wirklichkeit deutlich jünger, nämlich komplett neu errichtet nach einem Brand im Jahre 1834. Auf der linken Seite ragt der massige Victoria Tower hervor und auf der rechten Seite ein deutlich schlankerer Turm mit dem weithin sichtbaren Zifferblatt einer Uhr. Das Wahrzeichen Londons, mit dem untrennbar dieser Klang verbunden ist. Big Ben, so heißt nicht der Turm, sondern nur seine größte und schwerste Glocke. Der Turm selbst trägt seit dem 60. Thronjubiläum der Queen den offiziellen Namen Elizabeth Tower. Seit dem Mittelalter war der Westminster-Palast die Hauptresidenz der englischen Könige, bis zu Heinrich dem 8. Der räumte das Feld nach einem Feuer im Palast und seitdem beherbergt der Gebäudekomplex nur noch das Parlament, das wahrscheinlich älteste der Welt, das bereits im Mittelalter hier getagt hatte, damals noch quasi Tür an Tür mit dem König, zum ersten Mal im Jahre 1295. Ebenso mittelalterlich mutet bis heute die Entfernung an, in der die Abgeordneten von Regierung und Opposition im Unterhaus, im House of Commons, einander gegenüber sitzen. 2 Schwertlängen und 1 Fuß Abstand beträgt diese Entfernung. Ihre Kollegen direkt ansprechen dürfen die Abgeordneten nicht, sondern nur in der dritten Person von ihnen reden. Ihr Adressat ist einzig und allein der Sprecher des Unterhauses und der klingt manchmal so, als müsse er sich trotzdem noch mit vollem Körpereinsatz zwischen die streitenden Parteien werfen. Es herrscht drangvolle Enge in den Debatten des Unterhauses, schon deshalb, weil es gar nicht genügend Sitzplätze für alle Abgeordneten gibt. Sind sie vollzählig versammelt, dann müssen mehr als 200 von ihnen stehen. Was aber auch die übrigen immer wieder tun, denn ständiges Aufspringen und wieder Hinsetzen gehört untrennbar zur Debatte dazu. Allerdings mit mehr Sitzplätzen im Unterhaus allein ist es bei weitem nicht getan. Der innere Zustand des Westminster-Palastes ist teilweise derart marode, dass eine Renovierung überfällig ist. Die letzte liegt etwa so lange zurück wie die Thronbesteigung von Elisabeth II. Wenn sie, die Königin, den Westminster-Palast zur alljährlichen Parlamentseröffnung betritt, dann darf sie übrigens nur ins Oberhaus. Denn spätestens seit dem 17. Jahrhundert pocht das Unterhaus vehement auf seine Unabhängigkeit vom König.
The King is not England! And England is not the king.
Der König ist nicht England und England ist nicht der König. Mit diesen Worten brachte sich 1642 der Abgeordnete Oliver Cromwell in Stellung gegen den damaligen König Karl I., der ins Unterhaus kam, um 5 Abgeordnete wegen Hochverrats festnehmen zu lassen. Was dann zu einem erbitterten Bürgerkrieg zwischen König und Parlament und am Ende sogar zur Hinrichtung des Monarchen führte. Eine Statue von Oliver Cromwell steht heute vor dem Parlamentsgebäude und seit Karl I. hat es kein britischer Monarch mehr gewagt, das Unterhaus zu betreten. Wenn sich am Tag der Parlamentseröffnung der königliche Herold dem Unterhaus nähert, dann wird ihm traditionell die Tür vor der Nase zugeschlagen. Und erst nach dreimaliger Aufforderung lassen sich die Abgeordneten dazu herab, ein paar Räume weiter ins Oberhaus zu gehen, ins House of Lords, wo sich dann die Königin in ihrer Thronrede endlich an alle Parlamentarier wenden kann.
My Lords. And members of the House of Commons.
Vor jeder Parlamentseröffnung wird übrigens der Keller des Westminster-Palastes zeremoniell nach Sprengstoff durchsucht. Denn bei der Parlamentseröffnung am 5. November 1605 konnte gerade noch rechtzeitig ein Sprengstoffattentat auf die königliche Familie vereitelt werden. Als Gedenktag erinnert bis heute der sogenannte Guy Fawkes Day an das Ereignis, benannt nach einem der Verschwörer. Was in dieser Form nicht ganz gerecht ist, denn Guy Fawkes war erwiesenermaßen kein Einzeltäter.
Das britische Parlament, ein Symbol der Freiheit und Demokratie. Und wer es angreift, der trifft mitten ins Herz der Demokratie des Vereinigten Königreichs. Der Terror entfaltet seine Wirkung erst recht durch die Wahl des Ortes. Denken wir an 9/11, an die zerstörten Türme des World Trade Centers, Sinnbild einer emotionalen Wunde, das Symbol eines übermächtigen Amerikas. Aber dieser Angriff erschütterte eben auch den Glauben an die Unverwundbarkeit der USA. Udo Hebel, Präsident der Universität Universität Regensburg und Professor für Amerikanistik. Guten Abend.
Guten Abend.
Auch wenn der eine Anschlag mit dem anderen nicht gleichzusetzen ist, so werden nicht nur bemannte Geschosse, das heißt also Flugzeuge und Fahrzeuge, gerne als Waffen benutzt, sondern auch Orte gewählt mit Symbolkraft. Wie sehr verstärkt diese Symbolik die eigentliche Tat?
Nun, die Tat an sich ist natürlich grausam genug und erschreckend in jedem Einzelfall. Aber ich denke, der Ort des Angriffs gibt der jeweiligen Tat, dem jeweiligen Terrorangriff, eine zusätzliche Dimension. Und was wir jetzt in London wieder erleben, denke ich, zeigt dies sehr schön. Seit dem 11. September hat diese Symbolkraft auch gewonnen, egal wo es passiert, weil Sie haben es eben selbst erwähnt, mit den Twin Towers des World Trade Centers ein solches Symbol Amerikas getroffen wurde. Und man könnte fast den Eindruck haben, dass früher vor 9/11 Terroristen eher auf die große Zahl der Opfer zielten, um Wirkungen zu erreichen. Aber nach 9/11 und verstärkt in den letzten Jahren der Ort und damit die Verwundbarkeit, die Erreichbarkeit, der lange Arm des Terrors und natürlich der Angriff auf das jeweilige Symbol mindestens genauso wichtig geworden ist.
Aber das hat natürlich auch etwas mit der medialen Aufbereitung und mit der medialen Präsenz zu tun, die diese Orte dann abbilden. Erhöht das nochmal mehr ihre Bedeutung?
Ich denke ja, auch das haben wir natürlich ganz exemplarisch am 11. September gesehen, wo ja sozusagen die Zerstörungskraft, die durch den Angriff entfaltet wurde, nahezu zeitgleich mit der Vermittlung dieser Zerstörung über die Medien einherging. Die Medien bilden vor allen Dingen auch visuell ja viel stärker als früher den jeweiligen terroristischen Akt ab. Und damit erhält vor allen Dingen auch in der Wiederholung natürlich der Akt noch eine größere Unmittelbarkeit. Er wirkt nach und er hat damit eine noch größere Wirkung.
Auch in Paris trafen die Anschläge im November 2015 mitten ins Herz des 11. Arrondissements, einem Vergnügungsviertel. In Nizza war es die Promenade des Anglais ausgerechnet und der Nationalfeiertag der Franzosen noch zusätzlich. In Berlin war es der Weihnachtsmarkt und die Gedächtniskirche. Das heißt, mit der Auswahl dieser symbolischen Orte wird uns die eigene Verwundbarkeit noch einmal mehr als deutlich vor Augen geführt?
Es wird die eigene Verwundbarkeit vor Augen geführt, die ja auch durch die jetzt verwendeten Waffen wie Autos, Lastwagen eine gewisse Alltäglichkeit sogar in der Handlung, so grausam das klingt, mit sich führt. Es wird die Verwundbarkeit des Ortes jeweils symbolisiert und es wird vor allen Dingen, denke ich, auch die Verwundbarkeit der jeweiligen Werte, die mit dem Ort verbunden werden, vor Augen geführt. Und der jetzige Anschlag auf das britische Parlament mit der ganzen Tradition, die in diesem Haus verbunden ist, mit den Geschichten, die damit verbunden sind, mit der nationalen Identität, zeigt das ja ganz deutlich. Die Terroristen wollen den Ort treffen. Sie wollen natürlich auch Menschen umbringen, damit das Ganze entsprechend aus ihrer Sicht Wirkung zeigt. Und es sollen die Werte, die Geschichten, die Nationen getroffen werden, die in diesem Ort verdichtet symbolisiert sind.
Würden denn die terroristischen Taten vielleicht weniger erschreckend sein, wenn sie sich nicht an diesen symbolischen Orten abspielten?
Das ist ganz schwer zu sagen, denn wie eingangs gesagt, ist natürlich jeder terroristische Akt und die damit verbundenen Opfer für sich genommen grausam genug. Aber ich glaube, dass in einer so medial bestimmten Welt und einer so visuellen Welt, wie wir sie heute erleben, natürlich die symbolischen Orte, die ja zugleich Hintergrund des Anschlags, aber auch Objekt des Anschlags sind, an Bedeutung gewinnen.
Vielleicht, Sie haben gerade das Stichwort Nationalgefühl angesprochen. Vielleicht führt der Angriff auf die symbolischen Orte einer Nation dann eben auch zu einem verstärkten Nationalgefühl, zu einem größeren Zusammenhalt, der fast trotzig manchmal daherkommt nach dem Motto, wir lassen uns nicht einschüchtern, nicht in die Knie zwingen. So ähnlich formulierte es auch die britische Regierungschefin Theresa May gestern Abend. Kann das sein?
Nun, ich denke, das ist die Gegenreaktion und die sehen wir ja auch seit dem 11. September mit den entsprechenden medialen Inszenierungen der Reden von Präsident Bush damals. In gewisser Weise ähneln ja die Reaktionen der Politiker von Bush bis May über Merkel und den französischen Staatspräsidenten sich sehr, es ist ja jeweils die Rhetorik des Trotzes, des Widerstandes, dass wir lassen uns nicht unterkriegen, unsere Werte sind nicht im Zweifel, aber man muss, denke ich, da auch sehr, sehr gut hinschauen und aufpassen, dass sich in der Wiederholung dieser Rhetorik nicht auch eine gewisse Phrasenhaftigkeit erkennen lässt, die natürlich in keinem Einzelfall intendiert ist, aber man hört das immer wieder und wieder und das nährt natürlich dann, so absurd und paradox das ist, unter Umständen auch Zweifel an der Aussage, die ja zutrifft, sodass man sagen könnte, die Terroristen treffen die Menschen, sie treffen den Ort und sie zwingen die Politiker in eine Rhetorik, die gar nicht anders klingen kann, die gar nicht anders aussehen kann, aber gleichzeitig natürlich Gefahr läuft, für die Nationen in gewisser Weise auch leer zu klingen und damit die Zweifel selbst zu nähren.
Professor Dr. Udo Hebel, Präsident der Universität Regensburg und Professor für Amerikanistik, haben Sie ganz herzlichen Dank. Ein fiktives Terrorattentat auf London steht im Mittelpunkt des Romans Lieber Osama von Chris Cleave. Das Ziel des Anschlags ist das Londoner FC Arsenal Stadion. Und während ihr Mann und ihr vierjähriger Sohn im Stadion sind, sieht sich die Ich-Erzählerin das Spiel zu Hause im Fernsehen an. Über das Fernsehbild ist sie plötzlich auch live dabei, als es im Stadion zur Katastrophe kommt.
Erst dachte ich, die Glotze wäre implodiert. Es gab einen Blitz, als wäre die Bildröhre geplatzt. Aber der Ball war noch da und die Torpfosten auch. Nur die Tribüne hinter dem Tor verschwand in einer weißen Rauchwolke. Ich wunderte mich, wieso im neuen Arsenal-Stadion plötzlich Nebel herrschte. Und all die Fans, die jubelnd aufgesprungen waren, sie waren einfach weg. Ich kapierte es nicht. Ich zählte die Sekunden wie bei einem Gewitter. Das Bild wackelte, die Kamera zitterte. Plötzlich war der Ton weg. Alles wurde sehr still. Eins, zählte ich, zwei, drei, vier. Ich dachte an nichts, als ich so auf den Fernseher starrte. Dort, wo die Osttribüne war, formte sich die Nebelbank zu einer großen Blase aus Rauch und Feuer. Der Torwart lag flach auf dem Boden und rührte sich nicht. Die Flammen walzten über ihn hinweg. Einige Spieler lagen auf der Erde, andere rannten. Sie rannten vor der Walze aus Rauch und Feuer auf den Tunnel zu und einige schafften es nicht mehr. Andere hielten sich die Arme über den Kopf, weil der halbe Arsenal-Block in Fetzen auf sie niederregnete. Füße, halbe Gesichter, Fleischklumpen in Arsenal-Trikots. All das fiel von oben ins Bild und sah irgendwie unwirklich aus.
HR2, der Tag, mitten ins Herz London und der Anschlag. Das Attentat von London, ein Attentat, das vom internationalen Terrorismus inspiriert ist. Die Behörden haben diese Formulierung gestern Abend bereits benutzt und sie wird in England als Codewort für entweder Al-Qaida oder den Islamischen Staat benutzt. Der hat sich zum Attentat mittlerweile bekannt und ließ über sein Sprachrohr Amak verlauten, die Operation folge dem Aufruf zu Angriffen auf die Länder der Koalition. Großbritannien ist im Antiterrorkampf gegen den IS beteiligt. Bereits vor 2 Jahren kündigte der ehemalige britische Premier David Cameron an, die Militärausgaben drastisch erhöhen zu wollen. Kurz darauf beschoss die britische Luftwaffe erstmal Stellungen des Islamischen Staats in Syrien. Welchen Beitrag das Vereinigte Königreich heute noch im Antiterrorkampf leistet, das hat Rainer Dachselt für uns recherchiert.
David Haynes was a British hero.
David Haynes war ein britischer Held. So würdigte Premier David Cameron im September 2014 den schottischen Entwicklungshelfer, der nach 1,5 Jahren in der Gewalt des sogenannten Islamischen Staates enthauptet worden war. Wir werden die Verantwortlichen aufspüren und zur Rechenschaft ziehen, egal wie lange es dauert, kündigte Cameron an und stellte auch schon den Zusammenhang mit der inneren Sicherheit des Landes her.
We are ready to take whatever steps are necessary to deal with this threat. And keep our country safe.
Wir sind bereit, alles Nötige zu unternehmen, um mit dieser Bedrohung fertig zu werden und unser Land zu schützen. Natürlich ging es nicht nur um Haynes. Die IS-Truppen hatten 2014 größere Teile des Irak und Syriens unter Kontrolle gebracht. Anfang September hatte Barack Obama eine internationale Koalition gegen die Terrorarmee ins Leben gerufen. Cameron sagte britische Unterstützung zu, getragen von einer klaren Unterhausentscheidung, 524-43 Stimmen für einen Militäreinsatz mit dem Namen Operation Shader.
Well, the combat operation is being codenamed Shader, and it will be the British bombing of positions
in Iraq.
Lufteinsätze im Irak gegen IS-Stellungen von Basen in Katar und auf Zypern. Die irakische Regierung hatte die ausländischen Truppen offiziell ins Land gebeten. Außerdem halfen die Briten bei der Ausbildung irakischer Truppen und kurdischer Peschmerga-Kämpfer. In Syrien flog die Air Force zunächst nur zur Aufklärung. David Cameron forderte aber auch hier trotz völkerrechtlicher Bedenken Luftattacken. Nach den Pariser Terroranschlägen im November 2015 und einer UN-Resolution gegen den IS trug der Premier im Dezember 2015 seine Forderung vor dem Unterhaus vor. Der IS sei eine unmittelbare Bedrohung Großbritanniens. Im vergangenen Jahr haben Polizei und Geheimdienst 7 Anschlagspläne im Vereinigten Königreich vereitelt, alle unmittelbar mit dem IS verknüpft oder von seiner Propaganda inspiriert. Cameron bekam nach 10 Stunden Debatte auch hier die Unterstützung des Parlaments, aber mit wesentlich mehr Gegenstimmen als ein Jahr zuvor. Stunden später flogen 4 Tornados nach Syrien zum ersten Kampfeinsatz los. Das Jahr 2016 bringt die militärische Wende im Kampf gegen den IS. Die internationale Koalition gewinnt mehr als die Hälfte des verlorenen Territoriums im Irak zurück, auch die Städte Ramadi und Fallujah. Derzeit läuft die Schlacht um Mosul, das Hauptquartier des IS im Irak, und eine Offensive gegen das syrische Hauptquartier in Raqqa. Der britische Anteil ist groß. Im März 2017 bilanziert ein Informationspapier an das Unterhaus:
Das Vereinigte Königreich leistet den zweitgrößten Beitrag zur Luftschlacht in Syrien und Irak. Britische Flugzeuge sind über 3000 Einsätze geflogen. Bis Februar hatten sie 1200 Luftschläge gegen IS-Ziele durchgeführt.
Außerdem seien über 30.000 irakische Soldaten und kurdische Peschmerga-Kämpfer trainiert worden. Verteidigungsminister Michael Fallon hatte schon Ende 2016 ein positives Zwischenfazit gezogen.
Die Zusammenarbeit mit unseren internationalen Partnern, um diese bösartigen Terroristen zu besiegen, hilft mit, die Welt und die Straßen Großbritanniens sicherer zu machen.
Großbritanniens Kampf gegen den IS. Heute wurde gemeldet, in der Altstadt der umkämpften nordirakischen Stadt Mosul seien nach UN-Angaben 400.000 Menschen eingeschlossen. Die irakischen Truppen versuchen mit militärischer Unterstützung seit Wochen, auch den Westteil Mosuls mit der Altstadt aus der Hand der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat zu befreien. Es soll heute gewaltige Explosionen gegeben haben, bei denen hunderte Zivilisten getötet wurden. Auch syrische Regierungstruppen haben die letzte Hochburg der Terrormiliz in der Provinz Aleppo umzingelt und nahe der Stadt Raqqa, der Hauptstadt der Terrorgruppe, haben 400 US-Marines eine Basis errichtet und sie haben schwere Artillerie mitgebracht. Das ist auch heute zu lesen. Rainer Herrmann, Islamwissenschaftler, Buchautor und in der Politikredaktion der FAZ tätig. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Fitsch.
In Washington mehren sich die Hinweise, dass demnächst 1000 weitere US-Soldaten nach Syrien beordert werden könnten. Heißt das, die Schlacht um Raqqa steht kurz bevor?
Nun, zunächst einmal hat sich der Vormarsch auf Raqqa verlangsamt. Die Stadt ist auf 3 Seiten umstellt, aber diese Allianz der kurdisch-arabischen Kämpfer rückt nicht auf die Stadt näher und offenbar soll die Entsendung von neuen amerikanischen Spezialkräften wieder Bewegung in die Befreiung von Raqqa bringen. Es liegt ja erst ein paar Wochen zurück, Anfang März, dass eine Infanterieeinheit mit 400 amerikanischen Soldaten nach Raqqa verlegt worden ist, 30 Kilometer vor Raqqa und zudem also mit schweren Haubitzen jenes Typs, den die Amerikaner auch südlich von Mosul in Stellung gebracht haben. Aber ich warne nur, die Schlacht um Raqqa wird schwierig. Mosul ist schon schwierig genug, Raqqa wird wahrscheinlich noch schwieriger.
Schauen wir mal nach Mosul in den Irak. Steht der IS möglicherweise auch hier kurz vor der Niederlage, kann man das so sagen?
Nicht kurz vor der Niederlage, bis zur endgültigen Vertreibung kann es vielleicht noch Wochen oder Monate dauern. Aber was sicher ist, die Tage des IS in Mosul sind gezählt. Die Schlacht um Mosul ist aber wie erwartet schwierig. Also die bisherigen Eroberungen waren relativ einfach. Sie haben begonnen im vergangenen November. Ost-Mosul wurde befreit im Februar, aber das wird von Kurden und Minderheiten bewohnt. Und die arabischen Sunniten leben in West-Mosul und dort sind die modernen Viertel bisher erobert worden, wo sich die Panzer relativ leicht bewegen können. Aber auch da ist der Kampf schon verlustreich und der Kampf um die Innenstadt wird noch verlustreicher und nach amerikanischen Angaben ist erst ein Drittel von West-Mosul befreit.
Ja, also das wird dauern, was bedeuten aber die Niederlagen des IS in Syrien und im Irak für Europa, auch wenn das, wie Sie darstellen, noch eine gewisse Zeit dauern wird. Wie sehr wird der Druck wachsen? Wie sehr wird der IS seine Aktivitäten möglicherweise nach Europa verlagern?
Nun, wenn der IS im Irak 2/3 seines Territoriums verloren hat und in Syrien 1/3 seines Territoriums, bedeutet das zunächst einmal Gefahr für Anschläge in Europa, vor allen Dingen Frankreich, England, Belgien, Deutschland durch rückkehrende Dschihadisten. Das hat aber auch dramatische Folgen für den IS, denn also wir sehen, dass sich die Aktivität des IS in sozialen Medien im letzten Jahr etwa halbiert hat. Finanziell trocknet er aus, weil seine wichtigsten Einnahmenquellen sind Steuern und Gebühren. Und wir sehen auch, dass er seine Propaganda umgestellt hat. Es geht in seiner Propaganda weniger um Territorium als vielmehr um Ideologie. Und es wird suggeriert, dass der Verlust des Territoriums nur ein nötiger Zwischenschritt ist für den globalen Dschihad. Beispielsweise hat der Sprecher des Islamischen Staates, Abu Muhammad Adnani, im vergangenen Jahr getötet wurde bei einem Luftschlag, immer wieder gesagt, eine wahre Niederlage ist nur, wenn man aufhört zu kämpfen. Und dieser Adnani hat schon früh begonnen, ausländische Kämpfer in Syrien für Terroranschläge in ihrer Heimat auszubilden und sie dann zurück in ihre Länder zu schicken. Und das Trainingsquartier dafür war in der Nähe von Raqqa. Und Teil dieses dschihadistischen Netzwerkes sind auch junge Muslime, die sich in ihrer Heimat radikalisiert haben. Beides wird zusammengefügt. Blicken wir nach Mosul, das sind nur noch 2500 IS-Kämpfer in der Stadt, die ausharren. Das ist weniger als 1/10 der ursprünglichen Zahl. Der Rest ist entweder bei Kämpfen getötet worden oder hat sich abgesetzt, in die Wüste abgesetzt oder möglicherweise schon Richtung Europa.
Erst Nizza, dann Berlin, vergangenes Wochenende der Flughafen Paris-Orly, wo ein Anschlag eben noch vereitelt werden konnte. Jetzt London, heute auch noch ein vereitelter Anschlag in Antwerpen. Das bedeutet, alle westlichen Staaten sind offenbar im Fokus der Dschihadisten. Wir haben gerade eben von unserem Kollegen Rainer Dachselt gehört, dass das Vereinigte Königreich den zweitgrößten Beitrag zur Luftschlacht in Syrien und im Irak leistet. Britische Flugzeuge sind über 3000 Einsätze geflogen. Heißt das, Großbritannien ist noch einmal in ganz besonderer Weise im Fokus des IS?
Nun, der IS hat immer gesagt, dass diejenigen angegriffen würden, die sich an militärischen Operationen gegen ihn beteiligen. Und da nun Großbritannien den zweitgrößten Beitrag nach den Vereinigten Staaten leistet, ist es zu erwarten, dass dort Anschläge stattfinden. Also allzumal ja diese 3000 Luftschläge vor allem gegen Ölanlagen waren, die auch dann die Einnahmen des Islamischen Staates reduziert haben. Nach den Zahlen, die uns vorliegen, sind etwa 800 Dschihadisten aus Großbritannien nach Syrien und Irak zum Kämpfen ausgereist. Die Hälfte soll zurückgekehrt sein. Das heißt also 400 potenzielle Gefährder. Im Vergleich dazu Deutschland ebenfalls 800 ausgereiste Dschihadisten, in Frankreich aber mehr als das Doppelte, 1.700.
Rainer Herrmann, Islamwissenschaftler, Buchautor und in der Politikredaktion der FAZ tätig. Ich danke Ihnen. Als Terroristen im Londoner Arsenal-Stadion eine Bombe zünden, erfährt das die Erzählerin des Romans Lieber Osama aus der Live-Übertragung im Fernsehen. Die sieht sie sich zusammen mit ihrem Geliebten an, während ihr Mann und ihr Sohn im Stadion das Spiel Arsenal gegen Chelsea verfolgen. Noch unter Schock macht sich die Frau, die in dem Roman von Chris Cleave einen Brief an Osama bin Laden schreibt, auf den Weg zum Anschlagsort.
Mit quietschenden Reifen rasten wir los und flogen förmlich über die Straßenschwellen. Wir fuhren an Jesus Green vorbei, doch kein Mensch führte jetzt dort seinen Hund aus. Dann bogen wir in die Columbia Road ein, und auch da keiner, der jetzt einkaufen ging. Keine Penner, die Citra aus Dosen tranken, keine sexy Supermuttis mit ihrem Nachwuchs in Dreirad-Buggies. So war das auch bei der Hochzeit von Charles und Diana, sagte ich. Ich war zwar noch klein, aber an die leeren Straßen erinnere ich mich genau. Alles war drinnen und guckte Hochzeit im Fernsehen. Und auch als sie starb, war es so ähnlich. Wir rasten durch Hoxton, als ich sie das erste Mal sah. die Rauchsäule über dem Stadion. Oben an der Spitze schien sie federleicht dahin zu treiben, aber unten, hinter den Wohnblocks, brodelte der schwarze Qualm, ballte sich immer wieder aufs Neue wütend zusammen, als hätte er es eilig, irgendwo hinzukommen. Auf der Canonbury Road waren Autos und Busse mitten auf der Straße stehen geblieben. Noch kamen wir voran, aber langsam wurde es eng. An der U-Bahn-Station Highbury und Islington stand schon Polizei. Sie hatten mit Motorrädern mit blitzenden Blaulichtern die Holloway Road gesperrt. Im Schneckentempo quetschten wir uns zwischen all den Krankenwagen hindurch und irgendwann ging es gar nicht mehr weiter. Keine Chance, da lag nämlich ein Mädchen auf der Straße. Ihre Augen waren offen und starrten in den Himmel. Sie rührte sich nicht. Sie trug ein Chelsea-Trikot. Ich weiß noch, wie ich dachte, mein Gott, das darf nicht sein. Selbst wenn sie Chelsea-Fan ist.
HR2, der Tag. Auf der Westminster Bridge fährt ein Angreifer mit seinem Auto Passanten nieder, dann ersticht er vor dem britischen Parlament einen Polizisten, ehe er erschossen wird. Die traurige bisherige Bilanz, 4 Tote, darunter auch der Attentäter und mehr als 40 zum Teil schwer Verletzte. Das war gestern. Und seit gestern erinnern sich die Londoner auch an den Anschlag vom 7. Juli 2015, als die Stadt in ähnlicher Weise angegriffen wurde. Damals starben bei Bombenattacken 56 Menschen, mehr als 700 wurden verletzt, getötet von islamistischen Fanatikern. Wer sie waren und woher sie kamen, fasst Claudia Sauter zusammen.
Auch am 7. Juli 2005 hatten sich die 4 Attentäter Mietwagen geliehen. Sie fuhren zum Bahnhof der Stadt Luton, nahmen dann gemeinsam den Pendlerzug nach London und stiegen am King's Cross aus. Da war es 8.26 Uhr. Und auf den Filmen der Überwachungskameras sahen die Fahnder später, wie die 4 lachten und scherzten. In ihren Rucksäcken hatten sie Bomben versteckt, die sie kurze Zeit später in Londoner U-Bahnen zündeten. 4 junge Muslime zwischen 19 und 30 Jahren, Söhne von Einwandererfamilien aus Pakistan und Jamaika, die bis dahin nicht aufgefallen waren. Die britischen Sicherheitsdienste hatten sie nicht im Visier. Obwohl die Geheimdienste damals genau wussten, England ist im Fadenkreuz islamischer Terrorgruppen. Denn England befand sich 2005 im Krieg gegen den Irak an der Seite der USA. Aus Sicht der Attentäter führte das Vereinigte Königreich Krieg gegen den Islam. Anschläge auf unbeteiligte Bürger im Herzen Londons waren nach ihrer Logik notwendige Verteidigung. Und dann hörten die Briten am 7. Juli 2005 das in den Nachrichten der BBC.
Good afternoon to you from Westminster. Central London has been rocked by a series of terrorist attacks.
56 Menschen kamen damals ums Leben, in U-Bahnen und in einem Doppeldeckerbus. Hunderte erlitten grausame Verletzungen. Weil sie in engen U-Bahn-Abteilen zusammengepfercht waren, konnten sie stundenlang nicht ärztlich versorgt werden. Hilfskräfte konnten sie nur mühsam aus den Zügen schneiden. London stand unter Schock und brauchte Trost. Der damalige Bürgermeister Ken Livingston sagte das, was seither immer nach Terroranschlägen gesagt wird. Unsere Gedanken sind bei den Verletzten und den Angehörigen der Toten.
Our thoughts are with those Londoners who have been injured and to care for those who have lost loved ones.
Und auch der damalige britische Premierminister Tony Blair prägte eine Formel, die sinngemäß gestern Theresa May ebenfalls verwandte.
It's important, however, that those engaged in terrorism realize.
Es ist wichtig, sagt der britische Premierminister, dass die Terroristen sehen, dass die Entschlossenheit der Briten, ihre Werte und Lebensformen zu verteidigen, größer ist als die Entschlossenheit der Terroristen, unschuldige Menschenleben zu zerstören und Extremismus zu verbreiten.
In a desire to impose extremism on the world.
Am Tag der Anschläge wusste die Polizei noch nicht, wo sie die Attentäter suchen sollte. Erst Tage später gab sie den Namen der Selbstmordattentäter preis. Sie hießen Mohammed, Shehzad, Hasib und Lindsay. Nette Jungs von nebenan. Bis zum 7. Juli 2005.
Das ist der Tag, auf den wir uns vorbereitet hatten, aber von dem wir gehofft hatten, dass er nie kommen würde, hat der Chef der Antiterroreinheit von Scotland Yard, Mark Rowley, gestern Abend nach dem Attentat gesagt. In Europa gelten die Sicherheitsbehörden der Briten als vorbildlich. In den vergangenen 10 bis 12 Jahren haben sie nachgelegt und aufgerüstet im Bereich der Antiterrorismusabwehr. Professor Anthony Gleese, Zeithistoriker und Politologe an der University of Buckingham. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Fitch.
Die Stadt London fühlte sich recht sicher, obwohl oder weil die Polizei seit einigen Jahren die zweithöchste Sicherheitsstufe verhängt hatte. War dieses Gefühl doch vielleicht ein trügerisches?
Ich glaube ja. Ich glaube, es war trügerisch, denn die Lage wurde schlimmer und ernster, indem der sogenannte islamistische Staat sich verbreitet hat in Irak und Syrien und viele Briten und natürlich auch andere Europäer zu sich gelockt hat. Aber auch, weil für so lange wir jeden Tag mit einer Anfall der Islamisten rechnen mussten, wurden wir eigentlich ein bisschen salopp. Wir nahmen unsere Sicherheit nicht ernst. Das sahen wir auch gestern. Die Abgeordneten im Parlament, die haben drei Schüsse gehört und viele haben davon gesagt, ja, vielleicht irgendeine Demonstration vor Parlament. Vielleicht spielen Kinder mit allerlei Sachen, Feuerwerk, desgleichen. Als die hörten, wie der Wagen in zerkratschte in die
Leitplanke,
da haben die Leute gesagt, ja, vielleicht ist ein Autounfall. Wir haben also an alles gedacht, aber nicht an einen Terroranschlag. So war es auch bei den Polizisten. Der Hauptpolizist an der Hauptpforte zum Parlament war unbewaffnet und musste sich dann wehren gegen einen islamistischen Fanatiker, der ein Messer hat, also unvorbereitet und für zu lange, glaube ich, salopp.
Die Kollegin Claudia Sauter hat eben noch mal an den Anschlag vom 7. Juli 2005 in der Londoner U-Bahn erinnert, für den vier Männer verantwortlich waren. Nette Jungs von nebenan, hat sie gesagt. Männer, die die Sicherheitsbehörden nicht auf dem Schirm hatten. Söhne von Einwandererfamilien aus Pakistan und Jamaika, die bis dahin eben nicht aufgefallen waren. Es gibt leider wieder einmal Parallelen zum jüngsten Fall. Der Attentäter ist Brite mit Namen Khaled Massoud aus Mittelengland. Welche Wurzeln er hat, das ist noch nicht bekannt. Aber was wird das jetzt für Auswirkungen für Einwanderer aus dem Commonwealth in Großbritannien haben? Wird man feststellen, es muss etwas geschehen?
Ich muss erst etwas richtigstellen, denn es ist wichtig. Es ist wahr, dass die vier in 2005 auch richtig, dass Herr Massoud von gestern von den Sicherheitsbehörden bekannt gewesen ist. Mhm. Es ist nicht richtig, dass die nicht über diese Leute gewusst haben, aber die haben gemeint, die sind nicht gefährlich. Mhm. Also es ist ein Fehler, ein Sicherheitsfehler gemacht worden, wie die Leute eingeordnet worden sind. Und das zweite Sache ist, wird das britische Publikum jetzt wollen, dass stärker zurückgeschraubt wird, dass mehr getan wird, dass wir härter durchgreifen. Ich glaube, die Antwort ist ja und ich glaube, die Antwort muss ja sein. Denn die Leute, die von unseren Sicherheitsbehörden erkannt worden sind als
Gefährder,
potenzielle Islamisten, die müssen alle genauer angeguckt werden und wir brauchen mehr Sicherheitsbeamten, mehr geheimdienstliche Beamten. Unser Chef von unser Verfassungsschutz, unser Sicherheitsdienst, Andrew Parker, hat gesagt, es sind 3000 Leute in Großbritannien, Briten, die islamistisch sind, die uns umbringen wollen. So hat er das gesagt. Wir brauchen also sehr viele Leute, um ein Auge auf die Gesellen zu behalten. Und ob die Briten mit Maßnahmen gegen die Mitbürger von islamischer Herkunft vorgehen würden, das würde ich sehr bezweifeln. Mhm. Natürlich gibt es Nazis bei uns, so wie es Nazis bei ihnen gibt. Aber die seit 2005, was merkwürdig war, dass die Mehrzahl der Briten gesehen hat, dass die Mehrzahl der Muslime in Großbritannien nichts mit dem Islamismus zu tun haben wollte. Mhm. Die waren sogar die haben am meisten geleidet. Muslime leiden am meisten von dem Islamismus. Und es gibt natürlich Ausschreitungen und in Moschees werden zum Beispiel attackiert von Rechtsradikalen. Aber im Großen und Ganzen leben wir gut zusammen in diesem Lande. Und ich glaube, das wird so weiter sein.
Aber Sie haben gesagt, man wird offenbar härter durchgreifen. Wird dieser Anschlag auch die Sicherheitsdebatte anheizen, sodass in Großbritannien vielleicht die Sicherheitsstufe 1 dauerhaft eingeführt wird, was dem Ausnahmezustand der Franzosen gleichkäme?
Das wiederum glaube ich nicht. Bei uns funktioniert es ein bisschen anders als in Frankreich. Mhm. Das heißt, die erste Stufe bei uns ist kritisch, die kritische Stufe. Das bedeutet, dass jeden Augenblick ein Anschlag geschehen kann. Mhm. Das hätte man gestern Nachmittag erwartet, dass kritisch wurde statt severe, also ernst. Aber seit Jahren sind wir in der ernsten Stufe. Es geschieht dies und das, aber meistens ohne Erfolg. Gestern war es zum Erfolg gekommen. Aber was die Briten verlangen werden, glaube ich, ist polizeiliche Überwachung und auch technische Überwachung. Die Briten sind nicht dagegen, im Gegensatz zu Deutschland. Und nur durch technische und persönliche Überwachung, mehr Polizei, mehr Integration kann man, glaube ich, an eine sichere Zukunft denken. Aber härter durchgreifen, ja, bestimmt.
Professor Anthony Glees, Zeithistoriker und Politologe an der University of Buckingham. Haben Sie herzlichen Dank. Dreizehn verschiedene Terroranschläge konnten in Großbritannien in den vergangenen Jahren vereitelt werden. Die Zusammenarbeit mit den europäischen Kollegen hat dabei eine ganz wichtige Rolle gespielt. Gerade wenn es um Heimkehrer aus dem Syrienkrieg geht, ist der Informationsfluss vom Kontinent gar nicht zu überschätzen. In dieser Hinsicht dient der Anschlag von London vielleicht auch als eine Mahnung an die Briten, im Zuge der kommenden Brexit-Verhandlungen nicht auch den Ausstieg Großbritanniens aus der europäischen Sicherheitsarchitektur zu riskieren. Das war unser Tag. Mein Name ist Angela Fitsch. Ich wünsche Ihnen einen friedlichen Abend.